Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions Bubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen zum 18. Mal Unions-Bubble Talk, der Wochenrückblick am heutigen 3. Advent, den 17. Dezember 2023. Die ganze Unions-Bubble-Crew ist heute wieder dabei und so begrüße ich ganz herzlich Baha, Manuel und Marcel.
Hallo.
Hallihallo.
Hallo zusammen.
Die zurückliegende Woche war noch einmal politisch intensiv, wie es in dieser geballten Form nur selten zu finden ist. Die Ausläufer des insgesamt ohne großes relevantes Echo-Verhalten SPD-Parteitages, die Vorstellung des neuen CDU-Grundsatzprogramms, die Bekanntgabe von einer zumindest sogenannten Einigung im Haushaltsdesaster der Ampel, ein europäischer Rat mit weitreichenden Entscheidungen und das alles in einer Plenarwoche inklusive Regierungserklärung, die erneut einen heftigen Schlagabtausch zwischen Ampel und Opposition mit sich brachte. 22 Monate, 11 Fachkommissionen, 215 Sitzungen, 63 Themenpapiere und am Ende rund 70 Seiten CDU pur. In Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen, so der Titel des neuen Grundsatzprogramms, wie es am Montag von Generalsekretär Linnemann, Serap Güler und Mario Vogt der Presse vorgestellt wurde. Wir haben es uns auch intensiv angeschaut und wollen heute über einige Punkte und Positionen sprechen. Neben viel Wohlwollen hat es freilich auch einiges an Kritik schon gegeben. Zwischen Muslimen, die unsere Werte teilen, einer Leitkultur und dem verpflichtenden Gesellschaftsjahr entwickelt die CDU ein modernes, zeitgemäßes Programm, das Grundsätzliches formuliert, aber auch konkrete Politik ausarbeitet. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Grundsatzprogramm habt, schreibt sie bitte in die Kommentare und wir holen euch dann gegebenenfalls auch auf die Bühne. Legen wir los. Lieber Baha, was ist dir beim Lesen des Programms aufgefallen? Wie findest du den Entwurf?
Danke dir, Daniel, und danke auch für die tolle Anmoderation, wie immer. Ich glaube, da müssen wir ab und zu mal drauf hinweisen, wenn Daniel hier alles vorbereitet und eigentlich die Woche so exzellent schon zusammenfasst, dass wir dann nur noch in die Details gehen müssen. Also ganz großer Dank nochmal an dich. Ja, das Grundsatzprogramm ist natürlich, ich habe es aufgemacht und habe es gelesen und jeder Satz, jeder Paragraph, den ich gelesen habe, war so, ja, gut, richtig, passt. Also es fehlte mir gerade zu Beginn erstmal so, ja, das Kantige. Aber es ist ja auch ein Grundsatzprogramm. Und dann kamen natürlich die einzelnen Themenbereiche. Ich fand es auch gut, dass es am Anfang zusammengefasst wurde und dass man so wusste, was sind jetzt die Schwerpunkte. Und dann wurde es ja tatsächlich interessant. Also die Themen rund um Migration, Integration, das Thema Leitkultur, das Thema Gesellschaftsjahr, du hattest es angesprochen. Wir hatten auch Bildung, wir hatten das ganze Thema Bürokratieabbau, was meines Erachtens in der Debatte untergegangen ist, aber da sprechen wir sicherlich auch nochmal gleich dazu. Wir hatten das ganze Thema Klimawandel und generell Klimapolitik. Auch hier sei angemerkt, dass die Union da meines Erachtens, ich bin da auch kritisch, nachgezogen hat. Also es war überfällig, aber sie hat nachgezogen und sie hat meines Erachtens auch die richtigen Punkte gemacht. Unterm Strich, ich meine, wir hatten an dem Tag ein bisschen zu tun mit Parteisoldat sein, also wirklich die ein oder anderen, ich sage jetzt mal, Tweets raushauen. Ja. Sorry, Daniel, du wolltest was sagen?
Nein, ich wollte auch nur sagen, die Woche war wirklich intensiv auf Twitter.
Das ja, absolut. Kann man nicht, ne? Die meisten hier in der Runde, die vergessen vielleicht, dass wir zwar gerne Parteisoldaten sind, aber wir haben tatsächlich eine eigene Meinung und kritisieren auch unseren Laden gern. Und das wollen wir ja heute auch machen. Also unterm Strich, ich habe es gelesen und habe dann gedacht, so, hier haben wir jetzt mal die CDU, die nach, helf mir kurz, 23 Jahren, glaube ich, das Grundsatzprogramm vorlegt, was auch schon überfällig ist. Ich erinnere mich vage, dass der Prozess ja schon ein- oder zweimal begonnen wurde und dann unterbrochen wurde zwischendurch. Und jetzt haben wir ein Programm. Und wir sind
also, ich unterbreche dich nur ungern, aber weil es in gewisser Weise auch lustig ist. Es sind 16 Jahre mit.
Danke. 16 war es. Okay, danke dir. Dann habe ich die Zahl irgendwie verwechselt. Aber es ist eine lange Zeit. Und wir sind tatsächlich eine Volkspartei, das weiß jeder. Aber wir sind auch die Partei in der politischen Mitte, die jetzt ein Programm nach den Ereignissen der letzten Jahre, die wirklich sehr einschneidend waren, vorgelegt hat und man kann es so sagen, die Pflöcke eingeschlagen hat. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Entscheidendes, weil hier geht es ja darum, dass die CDU als Volkspartei sagt, wie sie auf diese neue Welt blickt und reagiert. Es geht nicht darum, Koalitionsverträge zu schreiben oder irgendwie zu gucken, dass man anschlussfähig ist, sondern wie du gesagt hast, Daniel, es geht um CDU pur. Und ich finde, bei aller Kritik, die wir jetzt sicherlich gleich ansprechen, wenn man das Papier erstmal anschaut, dann hat man wirklich ein Grundsatzprogramm. Es mag hier und da konkreter sein müssen, kann vielleicht auch zu konkret gewesen sein an der einen oder anderen Stelle, aber es ist ein Programm, wo man nach dem Durchlesen das Gefühl hat, man weiß, wer die CDU sein will, wer sie in dieser Zeit vor allen Dingen sein will und wie sie auf die Zukunft blickt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir Parteimitglieder lange drauf gewartet haben. Und jetzt beginnt ja auch erst der Diskussionsprozess innerhalb der Partei. Beim Bundesvorstand muss es ja noch durch, bevor es in die Basis oder zur Basis geht. Aber ich finde das gut. Also ich freue mich, dass das Papier da ist und ich freue mich auch, dass es wirklich zeigt, das ist die CDU pur. Also wenn die CDU absolute Mehrheit hätte, dann sind das die Positionen, die sie vertritt. Und genau darum geht es ja. In der Kommentierung war mir schon zu häufig wieder die Frage, was denn anschlussfähig wäre in einer Koalition mit Grün, SPD. Ganz ehrlich, who cares? Ja, man muss wissen, wer man selber ist, weil nur dann hast du natürlich auch das Selbstbewusstsein, draußen für deine eigenen Ideen zu werben und musst aufpassen, dass du den Leuten natürlich vermittelst, wenn es zu Koalition kommt, geht es auch wieder um Kompromisse, so schmerzhaft es ist. Also unterm Strich, ich fand es wirklich klasse. Mich würde auch interessieren, wie ihr drauf geguckt habt. Aber ich finde, es ist ein super Papier, mit dem man arbeiten kann, was die richtigen Akzente setzt. Und bei aller Kritik, ich glaube, es fehlt nichts. Also fehlen im Sinne von, das ein oder andere kann man noch stärker ausbauen, ja. Aber ich hatte erstmal das Gefühl, es ist in sich geschlossen. So, fertig.
Ja, von mir vielleicht noch die kurzen Anmerkungen. Also man merkt schon beim Lesen die intensive Arbeit einerseits, aber auch, dass insbesondere nach dem 7. Oktober dieses Jahres nochmal Konkretisierungen eingearbeitet worden sind. Das war zumindest mein Eindruck, was meiner Meinung nach aber auch verständlich ist. Und ich glaube, es wäre schwierig gewesen, nämlich genau diesen Spagat zwischen Grundsätzlichem, aber eben auch zu antizipieren, in welcher Zeit wir dieses Programm eben auch vorstellen. Und ich finde es insgesamt gelungen. Ja, an der einen oder anderen Stelle gibt es sehr konkrete Aussagen. Ich fand daher auch einige Kritik, die ich so gehört habe, etwas schwierig, wenn beispielsweise auch gesagt wurde, dass das Steuersystem nicht konkret genug formuliert ist, etc. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch drauf. Es gibt eine Sache, die wir vielleicht auch ansprechen sollen, weil es auch gerade schon kommentiert wurde. Ja. Und wir uns selber darüber ja auch etwas gewundert haben, dass der Entwurf nicht der Parteiöffentlichkeit direkt zugänglich gemacht wurde. Was ich dazu gehört habe, ist nur der Punkt, dass man eben sagt, es ist der Entwurf, der eben die Presse entsprechend unterrichten sollte. Und jetzt der Bundesvorstand damit erst befasst wird. Und der Bundesvorstand hat eine Klausur, ich glaube am 13. Januar. Und da sollen letzte Änderungen eingearbeitet werden und dann durch den Bundesvorstand beschlossen werden, um es dann auch komplett zu veröffentlichen. Also ich glaube, das ist eher so dem parteiinternen Abstimmungsprozess geschuldet gewesen. Allerdings, ja, es wirkt etwas komisch, wenn die Presse Bescheid weiß, und die Mitglieder noch nicht. Das kann man vielleicht an der Stelle kritisch hinterfragen.
Ich glaube auch, dass das, wie du sagst, das ist genau der Punkt. Ja, hätte man jetzt wirklich nur irgendwie ein Positionspapier durchgegeben, fair. Ja, aber man hat ja auch an Journalisten oder vereinzelte Meinungsmacher ja wirklich das komplette Dokument rausgegeben. Insofern, ich finde auch, dieses Grundsatzprogramm, selbst wenn es ein Entwurf ist, man kann da auch erstmal stolz darauf sein, dass man diesen Prozess bis zu dem Punkt abgeschlossen hat oder diesen Meilenstein erreicht hat. Und man kann ruhig die Öffentlichkeit mitdiskutieren lassen, weil die tut es doch sowieso. Also am Ende des Tages fliegen wieder irgendwelche Ausschnitte von A nach B. Und die Leute bilden sich ihre Meinung. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn du gerade eine moderne Volkspartei sein willst, dann nutzt doch auch diesen gerade digitalen Resonanzraum, um einfach zu schauen, was verfängt, was greift. Und dass es am Ende nicht nur die Journalisten sind, die halt das Paper vorher hatten, die am Ende sagen, okay, ich will jetzt nur über Leitkultur diskutieren. Schade, das sind halt noch 70 andere Seiten.
Ja, genau. Also das fand ich dann eben auch in dem Diskussionsprozess etwas schwierig in der Öffentlichkeit, dass eben unabhängig von diesen wirklich merkwürdigen Fragen, was davon jetzt koalitionsfähig sei etc., das fand ich auch größtenteils journalistisch einfach schlecht, weil es einfach, es ist ja nun mal kein Entwurf eines Koalitionsvertrages. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Aber ja, es wurde halt dann eben in einer irgendwie dann wahrgenommenen Gatekeeper-Funktion von Journalisten heute noch wieder, ja, die großen Aufregerpunkte, die man halt diskutieren kann, thematisiert. Also beispielsweise dieser eine Satz, dieses Muslime, die unsere Werte teilen. Das ist ja wirklich rauf und runter schon überall kommentiert worden. Aber da kommen wir ja auch noch zu. Der entscheidende Punkt ist für mich beispielsweise bei dem Satz, er ergibt, wenn man ihn einzeln liest, sicherlich Schwierigkeiten. Aber eingebettet in den Gesamttext, wo er dann auch steht, ist das überhaupt kein schlechter oder schlimm oder blöd formulierter Satz. Es passt da einfach. Und der ist in der öffentlichen Debatte dann ganz untergegangen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Problem an dieser Veröffentlichung. Es sind da einzelne Begriffe jetzt in die Öffentlichkeit gelangt. Einzelne Sätze, die ihr auch schon angesprochen habt. Oder allein der Begriff Leitkultur wird jetzt schon hoch und runter diskutiert, ohne dass überhaupt irgendjemand weiß, was eigentlich in dem Programm drinsteht. Vor allem, es haben ja Leute mitdiskutiert, die wirklich keine Ahnung haben, das Ding noch nie in der Hand hatten. Aber das hat man damit natürlich ja provoziert. Ja? Man liest irgendwie den Begriff Leitkultur, ach, das hat die CDU doch schon mal gehabt, jetzt wärmen sie da irgendwelche alten Sachen wieder auf, irgendwelche ollen Kamellen. Und man fängt sich natürlich Diskussionen dadurch ein, die man auch gar nicht in die Richtung lenken kann, in der man sie gern hätte, weil ganz einfach die innerliche Grundlage fehlt. Und das hätte man dann, denke ich mal, meines Erachtens auch schon anders machen können.
Ja, und daraus entwickelte sich ja auch eine für mich auch ebenso absurde Kritik, weil ich habe ja gerade eben auch nochmal gesagt, dass es 22 Monate waren, 11 Fachkommissionen, jede Menge Parteimitglieder daran mitgewirkt haben. Und dass dann immer gesagt wurde, das ist alles Merz, das ist Merz-Stempel, das hat er quasi, ich glaube, die Heute-Show hat sogar am Freitag da versucht, lustig zu sein mit, als habe Merz es diktiert und Carsten Lindemann hätte es einfach bei einem Waldspaziergang aufgeschrieben. Also ich fand es jetzt weder lustig, noch ergibt das Sinn. Ich meine, das ist ein Papier, was wirklich aus der Mitte der Partei entwickelt worden ist. Und sind wir mal ehrlich, der Begriff Leitkultur auch in Anführungszeichen Ära Merkel mal hin oder her. Ich kenne niemanden in der Partei, der diesen Begriff nicht noch irgendwo im Hinterkopf sowieso hatte. Also natürlich ist er auch immer wieder diskutiert worden, aber prinzipiell ist doch das Verständnis von diesem Begriff Leitkultur in der Partei eigentlich bekannt. Es ist ja eben nie ausgrenzend gemeint. Und es ist vor allen Dingen nicht einfach nur, da hat Merz irgendwas aufgeschrieben. Das finde ich wirklich sowas von unterkomplex. Also das fand ich auch in der Medienwahrnehmung etwas schade.
Ganz, ganz genau, Daniel, wenn ich mich da einschalten darf, weil das war ja so das Presseecho, also bei manchen Medien, dass das so quasi die Merz'schen Grundsätze wären. Ich habe mich jetzt fokussiert auf das Thema Außen-, Sicherheitspolitik, Europapolitik. Und da zum Beispiel ist sehr interessant, dass Merkels Zitat, dass die Sicherheit des Staates Israel unsere Staatsraison ist, hat Eingang gefunden in dieses Programm. Also genau tatsächlich Merkels Worte sind hier mit abgebildet. Weshalb halt dieser Punkt irgendwie, dass das ein Programm wäre, was nur Merz irgendwie diktiert habe, komplett falsch ist. Ja, nur das als Vorbemerkung zum Thema Außenpolitik.
Da gibt es noch was Lustiges, weil wir gendern nämlich an einer Stelle ganz bewusst. Wir schreiben nämlich unter der Führung von 4 Bundeskanzlern und einer Bundeskanzlerin hat die CDU seitdem unser Land maßgeblich geprägt.
Das passt ja jetzt aber gar nicht zu dem Narrativ, dass die Merz-CDU die Zeit von Angela Merkel totschweigen möchte. Wie passt das zusammen?
Das ja, passt gar nicht zusammen.
Das, ich habe das, also für mich war das auch immer ein etwas merkwürdiges Narrativ. Wie will man 18 Jahre Parteivorsitz und 2 Jahre davor Generalsekretärin einfach mal wegwischen? Es funktioniert ja einfach nicht. Und ich glaube, es war in dem SZ-Porträt auch, wo Friedrich Merz jetzt auch deutlich gesagt hat, das ist überhaupt nie sein Anliegen gewesen oder er hätte da auch nie drüber nachgedacht. Aber wir müssen doch auch alle, und so verstehe ich auch alle Verantwortlichen in der Partei, dass wir alle erkannt haben, es ist eine andere Zeit. Die Welt hat sich komplett verändert, spätestens seit dem 24. Februar letzten Jahres. Und dass wir da neue Antworten finden müssen, die einfach nicht mehr eine Kontinuität des Immergleichen sein können. Ich verstehe diese Kritik nicht. Und meiner Meinung nach reagiert das Grundsatzprogramm da in wirklich beeindruckender Weise drauf.
Und man muss auch sagen, ich habe mir das heute bei dem Berlin-Direkt-Interview, diesem ganz skurrilen gerade, was wir ja hier auf Twitter diskutieren, wieder gedacht. Also man muss sich, glaube ich, auch irgendwo entscheiden. Immer dieser Vorwurf, es sei alles so schlimm, die CDU will mit der Ära Merkel brechen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, beziehungsweise ich glaube, ein Neuanfang oder eine Veränderung muss grundsätzlich mit oder zumindest einen gewissen Abstand zur Vergangenheit nehmen, sonst kannst du halt dich nicht lösen und wirklich was Neues schaffen. Aber dieses ständige, oh mein Gott, jetzt wollen sie mit Merkel brechen und dann auf der anderen Seite 16 Jahre Merkel waren der Untergang, alles Reformstau und so weiter und so fort. Also bei aller berechtigter Kritik, man muss sich dann schon entscheiden, wenn man das in der Härte führen will. Ich meine, so wie wir hier sitzen, ja, wir sind zumindest wir vier hier auf dem Podium, wir haben einen großen Respekt vor der Leistung von Angela Merkel, bei allen Fehlern auch, die passiert sind. 16 Jahre hat sie das Land geprägt und am Ende des Tages sind wir jetzt nun mal in einer Zeit, wo Angela Merkel nicht mehr Vorsitzende und Kanzlerin ist, sondern Friedrich Merz ist Vorsitzender. Und auch er prägt die Partei, wie er es ein Vorsitzender tut. Und es ist nicht sein Grundsatzprogramm, aber natürlich ist es unter seinem Vorsitz entstanden. Also deshalb ist es auch total in Ordnung, dass das natürlich mit ihm nach Hause geht, aber dass er dort alleine dran rumgeschrieben hat, ist natürlich so ein Unfug, wie du schon sagst, Daniel, da sind so viele Leute, so viele großartige Menschen auch in den letzten Monaten involviert gewesen, die das ja auch vorgestellt haben mit Mario Vogt, mit Sarah Güler zusammen, wo man einfach so denkt, mein Gott, man muss schon sehr oberflächlich und auch vielleicht dumm sein, wenn man diesen Take bringen will, das sei irgendwie dieser eine Mann, der ganz Böses im Schilde führt und sich hier überlegt, wie er ein Programm baut, um die CDU wieder in die 90er zurückzuführen, die übrigens gar nicht so schlecht waren.
Ja, ja, jetzt fangen wir nicht an, über Musikgeschmack zu reden. Hey. da vielleicht noch eine ganz kurze Nebenbemerkung zu, das hat mich auch aufgeregt, dieses absolut überzogene Hochjatzen, dieses Austritts von Angela Merkel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also vielleicht mal da zum Verhältnis. Wusste einer von euch, dass in dem Verein der Konrad-Adenauer-Stiftung maximal 55 Leute Mitglied sein können, laut Satzung? Wusste das jemals jemand vorher? Hat sich jemand dafür interessiert, wer da Mitglied ist oder nicht? Und dann wird das auf einmal als der ganz große Rückzug von Angela Merkel wegen Friedrich Merz da inszeniert. Ich fand das auch, also das sind alles so Narrative, die sich Medien mal gesetzt haben, die einfach hinterherrennen wollen und alles Mögliche da rein interpretieren. Also ich finde das mittlerweile vor allen Dingen, Angela Merkel ist jetzt schon 5 Jahre lang nicht mehr Vorsitzende der CDU. Das muss man halt auch mal sehen. Es sind 5 Jahre. Aber gut, zum Grundsatzprogramm.
Ja, es stimmt. Aber es scheint, viele sind darüber noch nicht hinweggekommen. Aber, sorry, letzter Punkt noch, Daniel, zu dieser Thematik. Ich bin auch der Meinung, dass viele politische Beobachter, ich sage jetzt bewusst nicht nur Journalisten, erstens, damit ich da nicht irgendwie den Vorwurf von Medienbashing bekomme, aber es sind ja tatsächlich auch mehr Gatekeeper, die das betrifft. Ich glaube, viele haben einfach überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie solche Prozesse ablaufen. Also weiß gar nicht, wer das letzte Grundsatzprogramm vor der CDU hingelegt hat. Waren es die Grünen 2016 oder so? Aber ich glaube wirklich, viele wissen gar nicht, wie parteiinterne Prozesse ablaufen und wie solche Arbeitsprozesse auch gestaltet sind. Mir scheint, da reden dann auch viele immer über Dinge, die sie halt nicht begreifen oder halt eben sich dafür nicht interessiert haben. Und dann kommen dann relativ schnell solche, ja, selten dämlichen Takes raus.
Genau. Ich meine, wir hatten, glaube ich, auch irgendwann diese Woche mal diesen Punkt, dass wir immer wieder erstaunt sind, wie viele Linke eigentlich die CDU von innen besser kennen als die CDU selber, ne? Aber gehen wir mal ins Programm rein. Manuel, du hattest gerade schon gesagt, du bist in die Außen- und Sicherheitspolitik intensiv eingestiegen. Gib uns doch mal dein Fazit dazu.
Ja, vielen Dank, Daniel. Also, es ist schon vieles genauso, wie ihr gesagt habt. Wir haben jetzt quasi als CDU den Vorteil aus unserem Grundsatzprogrammprozess, der ja sich über Jahre jetzt hingezogen hat, dass wir jetzt wirklich neue Antworten auf diese Zeit geben können. Und oft wird es ja belächelt, aber da hatte ja auch Franz Josef Strauß das berühmte Zitat gegeben: konservativ zu sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Und das gilt vor allen Dingen für das Kapitel, was ich mir für heute Abend wirklich ganz intensiv angeschaut habe: Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. Das ist wirklich etwas, was wirklich bahnbrechend ist, wo wirklich viele, viele Punkte drin sind, die, wenn man sich das auch im Vergleich mal zu unserem alten Programm anschaut, was wir 2007 im Dezember in Hannover beschlossen haben, was wirklich damit auch bricht. Also es ist so ein bisschen, die Kapitel sind so ein bisschen unter den drei Punkten gegliedert. Das eine ist, was wirklich zugenommen hat an Bedeutung, ist die Migrationspolitik auf europäischer Ebene, die Sicherheitspolitik und die Europapolitik in Bezug auf die EU, wo das Verständnis im alten Programm eher so war, dass die EU wirklich, ich habe mir das wirklich nebeneinander gelegt und mal verglichen, eher aus der ökonomischen Sicht, eher aus der rein wirtschaftlichen Perspektive gesehen wird. Also Außenhandel, Binnenhandel, Integration, Entwicklung, Währungsunion und so weiter. Dieser Fokus beim letzten Punkt hat sich jetzt echt komplett verschoben. Und in diesem Entwurf wird halt wirklich die EU verstanden als ein Akteur, der geostrategisch auf der Weltbühne im Systemwettbewerb, das Wort kommt auch vor im Programm, entwickelt werden muss. Und da ist ein zentraler erster Punkt, der in dem Programm wirklich mir ins Auge gefallen ist, dass dort drin steht, unsere Sicherheit kann nur gegen Russland organisiert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal mir das Hamburger Programm der SPD anschaue, was 2 Monate vor unserem alten Programm beschlossen wurde und was immer noch Gültigkeit hat. So steht dort zum Beispiel bei den Sozen drin, ich zitiere auf Seite 21, die strategische Partnerschaft mit Russland ist für Deutschland und die Europäische Union unverzichtbar. Die Öffnung Russlands sichert Frieden und Stabilität auf dem Kontinent. Also man sieht da schon, dass wir jetzt wirklich, wie das auch einige Stimmen gesagt haben, ich glaube, in der FAZ konnten wir das lesen, dass wir wirklich jetzt die Partei der Zeitenwende sind und hier inhaltlich wirklich auf die neue Zeit reagieren können. Was steht noch drin, was mir aufgefallen ist unter den Kapiteln Außen- und Sicherheitspolitik? Nun, zum einen natürlich das Bekenntnis zum Ausbau und der Stärkung der Bundeswehr. So wie, und das finde ich interessant, der Stärkung der europäischen NATO-Partner innerhalb der NATO. Das war auch in dem Vorläuferprogramm nicht so ausgearbeitet. Ein weiterer Punkt ist, dass die CDU zumindest in diesem Entwurf den nuklearen Schutzschirm weiterentwickeln will. Bisher ist es ja so, wir nehmen ja teil an den, also wir haben die nukleare Teilhabe mit den USA zusammen. Das soll allerdings weiter ausgebaut werden mit einem nuklearen Schutzschirm mit Frankreich und dem United Kingdom. Das finde ich auch schon eine klare Ansage, wo wir ja in den vergangenen Jahrzehnten das Thema nukleare Absicherung sehr stiefmütterlich behandelt haben. Dann, was auch noch ein interessanter Punkt ist, dass in diesem Programm Europa jetzt quasi, also dass die Rolle Deutschlands in Europa gestärkt werden soll, indem wir wirklich den deutsch-französischen Motor weiter ausbauen und betreiben, sowie das Weimarer Dreieck, also sprich das Format, was wir mit Polen und Frankreich haben, weiter stärken. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, weil das jetzt auch eine Zeit trifft, wo wir auch eine politische Zeitenwende in Polen sehen. Ihr habt das ja alle mitbekommen, dass Donald Tusk die Ära der Peace-Partei abgelöst hat. Da finde ich, sind wir da genau in der richtigen Zeit mit genau den richtigen inhaltlichen Ansätzen da, um auch Europa in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln. Und was Europa angeht, noch ein spannender Punkt, der im Programm drin steht, dass sich die CDU in der Außen- und Sicherheitspolitik für Mehrheitsentscheidungen einsetzen möchte. Was ja ein radikaler Bruch ist mit dem derzeitigen Einstimmigkeitsprinzip. Und dann hatte ich noch gesagt, genau, dass halt das Diktum von Merkel, dass die Sicherheit deutsche Staatsräson sei, auch Eingang gefunden hat in das Programm. Für mich ebenso bemerkenswert. Also wenn ich das mal grob mir überblicke, was in diesen Punkten zur Europa Sicherheits- und Außenpolitik in dem Programm drinsteht, dann muss ich wirklich sagen, wow, also das ist wirklich ein großer Wurf. Man muss das natürlich dann nochmal ausdifferenzieren in einem Wahlprogramm oder in weiteren Spezialprogrammen, sage ich mal. Aber wir gehen da wirklich jetzt als erste Partei wirklich mit dem Wissen um die aktuelle Situation und Lage in der Welt, gehen wir da sehr klare inhaltliche Wege. Und wir verstehen uns und die Rolle der Europäischen Union in der Welt nicht mehr nur allein wirtschaftlich, sondern eben auch ganz differenziert geostrategisch. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, und ich hoffe, dass das auch so jetzt in dem weiteren Prozess durchgeht.
Okay, danke dir für diese Übersicht. Mir ist im Kapitel zur Europäischen Union vor allen Dingen dankenswerterweise aufgefallen, dass wir auch strukturell an der Europäischen Union arbeiten wollen. Also
Genau.
da sind beispielsweise für mich elementare Dinge, dass wir wirklich alle internen Prozesse da überprüfen wollen, weil wir ja heute schon die Schwierigkeit haben, dass EU-Recht oder das, was die Europäische Union überhaupt macht, absolut schwer vermittelbar ist. Also wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, was der Trilog ist oder so, das kann kein Mensch erklären. Und da soll eben beispielsweise das Europäische Parlament gestärkt werden. Wir wollen wirklich schnellere Entscheidungsverfahren. Wir wollen ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments für Gesetzesvorlagen. Und das, was kein Mensch weiß, und jetzt kommt so ein schönes Wort, was auch sonst niemand kennt. Wir fordern die Einführung des sogenannten Diskontinuitätsprinzips in der Europäischen Union. Was bedeutet das? Die Europäische Union ist nicht in Legislaturperioden unterteilt. Sprich, egal wann mal ein Vorschlag beginnt, der wird auf ewig immer weiter verhandelt und auf ewig immer weiterentwickelt, bis er irgendwann mal zum Abschluss kommt. Und wir fordern jetzt, dass das Diskontinuitätsprinzip eingeführt wird, sprich, gebunden an die Legislatur des Europäischen Parlaments würde das bedeuten, dass nur das, was in diesen 5 Jahren entwickelt und verabschiedet werden kann, auch Politik in Europa wird. Das halte ich wirklich für einen unfassbar wichtigen Schritt, damit dieses Raumschiff Brüssel, wie das ja auch gerne genannt wird, also nicht immer dieses ewige Eigenleben entwickelt und keiner weiß, was da wirklich passiert. So, gleichzeitig wollen wir auch die Kommission verkleinern. Das folgt ja eigentlich aktuell immer noch dem Prinzip, jedes Mitgliedsland muss da jemanden drin haben, was natürlich meiner Meinung nach auch irgendwie schwierig ist, wenn wir sehen, wir haben das Europäische Parlament, wir haben den Europäischen Rat, wo sowieso jeder Regierungschef drin sitzt oder bei den Ministerräten entsprechend die Landesminister und noch die Kommission, die ja eigentlich die Regierung ist. Und man muss sich schon fragen, dass bei 27 Mitgliedsländern, ich meine, so viele Ministerien hat auch kein eigenes Land. Und dementsprechend halte ich das auch für eine sehr vernünftige, für einen sehr vernünftigen Vorschlag. Und dann entwickeln wir ein neues Wording zum Thema Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Und zwar nennen wir das jetzt ein Europa der Pioniere. Sprich, wenn sich Staaten auf etwas Gemeinsames einigen, was sie eben voranbringen wollen, dann müssen wir nicht mehr nur auf die gesamte Europäische Union warten, sondern können das eben mit den Staaten voranbringen, die es wirklich wollen. Finde ich auch einen sehr sinnvollen Vorschlag.
Genau richtig, Daniel. Vielen Dank für die Ergänzung. Das Kapitel Europapolitik ist genau von diesen beiden zentralen Punkten geprägt, dass man einerseits die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union stärkt, ja, also durch Mehrheitsbeschluss, durch straffere Organisation der Europäischen Kommission und andererseits das Demokratieprinzip stärkt. Du hast es ja ausgeführt, weil man das Europäische Parlament zum Beispiel stärkt und da wirklich versucht, den EU-Bürger näher an die EU zu holen. Und da bei diesen beiden Punkten müssen wir einfach sehen, das sind genau die zentralen Punkte, die ja, ich sage mal, offen, wir müssen es ja wirklich so sehen, die Europäische Union ist ja in einer Legitimitätskrise. Aktuell. Wir sehen das an populistischen Parteien in vielen europäischen Mitgliedstaaten, die mit antieuropäischen Punkten auch Wahlerfolge erzielen. Ja, nicht zuletzt auch bei uns, wenn wir auf die AfD blicken. Und das Programm der CDU bietet auf diesen beiden Punkten wirklich sehr gute vernünftige Antworten, wie wir wieder die Europäische Union stärken. In der Wahrnehmung der Bürger einerseits, aber andererseits auch im Hinblick auf unsere außenpolitischen Herausforderungen, die wir im Systemwettbewerb, vor allen Dingen mit China, aber jetzt dann natürlich auch mit Russland, einfach haben. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr erfreulicher Entwurf. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie da die Debatte weitergeht.
Genau, ich glaube abschließend insbesondere zur EU, und du weißt, also die EU liegt mir ja immer sehr am Herzen und natürlich alles, was da Verfahrensfragen angeht, da bleibt noch zu sagen, natürlich weichen wir nicht von unseren grundsätzlichen Überzeugungen ab, dass es keine Schuldenunion geben darf, dass wir die Stabilitäts- und Wachstumsunion so beibehalten wollen, wie sie ist und da eben nichts weiter aufgeweicht wird und jetzt auch die Weiterentwicklung des Stabilitätsmechanismus kritisch begleiten. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich mit dem EU-Kapitel wirklich absolut zufrieden. Und insbesondere auch unter dem Grundsatz, dass einfach klar ist, wo welche Kompetenzen liegen. Und wir nur noch dort Europa wirklich haben wollen und mehr Europa da haben wollen, wo es auch für den konkreten Mehrwert der Menschen einfach dient. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, zum EU-Kapitel, wenn das so umgesetzt werden würde, wären wir, glaube ich, einen gigantischen Schritt weltweit weiter, muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall. Und wenn ich noch ergänzen darf, wir sind ja die deutsche Europapartei und flankiert wird ja das auch mit einem Bekenntnis dazu, dass wir auch weiter Beitrittskandidaten aufnehmen wollen. Es gibt ja die Debatte, ob wir jetzt sagen, Mensch, die EU ist saturiert, wir nehmen niemanden mehr auf. Nein, das Kapitel ist dort wirklich sehr, sehr eindeutig und sagt auch, dass wir konkret für interessante Beitrittskandidaten eine Perspektive bieten wollen. Und da denke ich natürlich an die Ukraine, habe das ja mitbekommen unter der Woche, dass jetzt die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Also da muss ich wirklich sagen, es ist sehr, sehr stark, was da vorgelegt wurde von der CDU.
Ja, definitiv. Gibt es zur Außen- und Sicherheitspolitik noch weitere Positionen? Was ist mit dem Nationalen Sicherheitsrat passiert? Taucht er auf?
Ja, Nationaler Sicherheitsrat wird weiterhin gefordert. Beim Bundeskanzleramt aufgehangen. Ja, das ist ja der Kritikpunkt oder der Streitpunkt zwischen dem Außenminister, also dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt. Wir fordern weiterhin den Nationalen Sicherheitsrat. Und ich kann da nur sagen, wir brauchen den. Ja, uns mangelt es da an strategischer Entwicklung, wie wir als Deutschland uns in der Welt weiterentwickeln, wo wir hinwollen. Und da ist das Programm ebenfalls ganz klar.
Also haben wir demnächst einen Kanzler, der im Situation Room unter dem Kanzleramt sitzt und Entscheidungen trifft. Dann gibt es noch für mich den wichtigen Hinweis, dass wir Europa als supranationale Einheit verstehen, aber eben auch, dass wir den Nationalstaat in seiner Identität weiter stärken wollen. Das hat Auswirkungen unter anderem auf die Gerichtsbarkeiten, die wir da fordern. Das ist aber ein wirklich kleinerer Punkt. Aber insbesondere wollen wir eben schon ein Europa mit Nationalstaaten, die ihren eigenen Patriotismus auch im europäischen Konzert darstellen können. Und vielleicht ist das eine ziemlich gute Brücke jetzt, weil, so viel ich weiß, ist Baha ja vorbereitet auf das Kapitel der Gesellschaftspolitik bei uns. Und da geht es ja auch viel um die Frage nationale Identität und was das eigentlich für uns heruntergebrochen meint. Falls niemand mehr Fragen oder Anmerkungen zum Europakapitel, Außenpolitik und Sicherheitskapitel hat, würde ich sonst jetzt weitergeben an Baha.
Vielleicht bevor Baha startet, noch ein Punkt dazu, weil das ganz spannend ist im Vergleich zu unserem alten Grundsatzprogramm. Im alten Grundsatzprogramm wurde tatsächlich noch die Vision einer Vereinigten Staaten von Europa entworfen. Dieser Punkt fehlt jetzt komplett. Es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, Daniel, es ist eher ein Bekenntnis jetzt zu den Nationalstaaten in Europa. Und hier sieht man ganz klar in der Entwicklung dazu, dass man doch eher als CDU ein Europa der Nationalstaaten, die in ihren Punkten, wo sie effizient handeln können, nationale Souveränität behalten, aber gleichzeitig supranational in der Europäischen Union als globaler Akteur auftreten. Das vielleicht nur dazu und dann gebe ich gerne ab an Baha.
Danke dir. Ich glaube, ich hatte es vor ein paar Tagen mal geschrieben, als ich nochmal über diesen Gedanken oder über die Einladung von Macron an Merz nachgedacht habe. Im Grunde sind die beiden sich ja einig, also diese Idee eines Kerneuropas und eines Großeuropas, das ist ja im Grunde das, wo auch das Programm, ich sag mal, hinblinkt und wo Macron ja auch schon seine Vision skizziert hat und deswegen, ich muss sagen, das passt auch, wenn ich das Programm sehe, dass man halt tatsächlich so dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten hat. Ich glaube sogar, dass der Begriff auftaucht im Programm, wenn ich mich recht erinnere.
Wie gesagt, ich nenne es als Europa der Pioniere, Baha. Europa der Pioniere.
Danke dir, okay. Der schnellen Pioniere. Ansonsten, Manuel, gab es eine Klimaaußenpolitikstrategie im Papier? Das wäre noch meine letzte Frage gewesen.
Nein, gab es nicht.
Okay, gut. Gut. Du hast ja gerade so schön gesagt, deine Gesellschaftspolitik. Ich habe mich jetzt explizit mal um das Thema Migration gekümmert, weil Gesellschaftspolitik ist ja sehr, sehr viel und Leitkultur haben wir ja auch schon angesprochen. Wie wollen wir es denn machen? Wollen wir erstmal nochmal zum Thema Leitkultur sprechen oder wollen wir direkt zum Migrationsthema rübergehen?
So wie du möchtest. Also wir können gerne auch über die Leitkultur sprechen. Aber
dann lasst uns vielleicht doch noch mal kurz 5 Minuten zur Leitkultur sprechen, weil mich auch da einfach die Meinung der Runde interessiert. Ich habe mir das Grundsatzprogramm noch mal angeschaut und ich vermute mal, jeder mag sich jetzt selber testen, wer das Programm nicht gelesen hat oder halt eben nur Ausschnitte kennt. Habt ihr sicherlich das Gefühl, oder sagt mir, wenn es anders ist, aber das Gefühl vermittelt bekommen, Leitkultur ist ein unglaublich prägendes Thema dieses Papiers. Und der Eindruck, ja, den kann man so gewinnen, wenn man der Berichterstattung folgt. Und auch, weil natürlich das Thema 2025 Jahre ist es jetzt her, dass es damals schon auch von Friedrich Merz aufgebracht wurde. Aber tatsächlich ist das Thema Leitkultur gar nicht so einnehmend in dem Programm. Ganz im Gegenteil, wenn man sich das mal anschaut, und das finde ich hochinteressant, wenn man sich die Kapitel zum Thema Leitkultur anschaut, dann würde ich empfehlen, den Begriff Leitkultur einfach mal zu streichen und sich dann die Frage zu stellen, ob da irgendjemand diesen Punkten widersprechen würde. Ja, also da stehen Sachen drin wie zu uns, also unsere Leitkultur, aber lassen wir mal den Begriff weg, zu uns gehört die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen und die daraus folgende Grund- und Menschenrechte. Unser Rechtsstaat, Respekt und Toleranz, das Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit sowie die Anerkennung des Existenzrechts Israels. Nur wer sich zu unserer Leitkultur bekennt, kann sich integrieren und deutscher Staatsbürger werden. Ich frage mich, wer das nicht unterschreiben kann und sollte. Es ist meines Erachtens lediglich der Begriff der Leitkultur mit seiner Historie, der quasi zu der öffentlichen Debatte eingeladen hat. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob man hätte einen anderen Begriff wählen sollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gut, so einen Begriff zu nehmen, der auch für die Debatte sorgt und der halt auch, ich sage jetzt mal, eine scharfe Debatte zulässt. Und trotzdem teile ich natürlich auch die Kritik, dass es sehr schwierig ist, den Begriff Leitkultur zu führen, wenn am Ende, und das ist jetzt meine Interpretation, diese Punkte, die ich gerade vorgelesen habe, also eigentlich Bekenntnis zu unserem Grundgesetz, wenn du es mal so willst, plus klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels, was meines Erachtens mehr als selbstverständlich ist. Und ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, ich würde es jetzt mal sagen, die Verankerung oder die Integration in die Heimat und die heimischen Traditionen und Rituale. Das ist aber etwas, das kann man ja nicht auf nationaler Ebene bestimmen. Also ich esse gerne Dresdner Stollen, weiß jetzt nicht, ob das Tradition ist, aber das wird in anderen Teilen.
Schlimm. Jetzt geht das mit der ostdeutschen Kulinarik jetzt hier so los.
Genau, aber das ist, ich muss einfach sagen, das ist natürlich etwas, das wirst du in anderen Teilen dieses Landes, werden die Leute sagen, hä, was soll das? Ja? Und ich finde das in Ordnung. Also ich glaube, der Begriff der Leitkultur umfasst Selbstverständlichkeiten im Programm, plus aufgrund auch der Aktualität eine wirklich sehr, sehr klare Aufforderung zum Bekenntnis für das Existenzrecht Israels. Und ich finde, das ist sehr richtig und sehr gut. Und dann eben ergänzend dieses Ausformulieren des Heimatbegriffes plus die Kombination der Integrationsleistung. Also ich glaube, es geht am Ende des Tages nur darum zu sagen, Leitkultur bedeutet, halte dich an unseren Gesetzesrahmen, also halte dich an unser Grundgesetz, akzeptiere unsere Geschichte, vor allen Dingen mit dem Blick auf die NS-Zeit und eben, was es für die heutige Zeit bedeutet. Und drittens, respektiere und werde Teil der lokalen Tradition, Kultur, Heimat etc. Und ich glaube, nichts davon sollte man, also kann man irgendwie so diskutieren, wie es aktuell getan wird. Das erscheint mir alles als selbstverständlich für eine Volkspartei wie die CDU. Und es ist auch etwas, was einfach, ich glaube, gut ist in vielerlei Hinsicht. Da heißt es ja nicht, du musst morgen quasi Dresdner Stollen essen, sondern es heißt am Ende des Tages nur, respektiere die Gebräuche, respektiere das, was dieses Land eben an Kultur und an Vergangenheit hat. Und was man da diskutieren möchte in der Öffentlichkeit oder was man aktuell tut, ist meines Erachtens viel zu sehr darauf fokussiert, diese Debatte um, Friedrich Merz hat jetzt seine Idee von vor 25 Jahren durchgebracht. Und das ist natürlich Bullshit. Ja. Aber das ist so meine Wahrnehmung. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr das seht. Und dann können wir gerne zum Thema Migration gehen.
Also, wenn ich direkt darf, für mich ist, glaube ich, auch in der Bewertung dieser ganzen Frage um die Leitkultur wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen führen, zu welcher Zeit, nämlich genau im Jahr 2000, das erste Mal dieser Begriff durch Friedrich Merz damals geprägt wurde. Wir hatten damals eben, und das ist vor dem Hintergrund der heutigen Entwicklung, im Endeffekt auch wirklich nicht zu gering zu bewerten. Es ging damals schon ganz klar um komplett divergierende Vorstellungen vom Einwanderungsland Deutschland, vom Selbstverständnis Deutschland. Das war die Hochzeit, in der insbesondere Grün und Rot das Modell von Multikulti wirklich proklamiert haben. Ja. Und der Gegenentwurf war damals zu sagen, alles schön und gut, wir haben mit Sicherheit nichts gegen Integration, wir haben nichts gegen Zuwanderung, aber es gibt auch noch eine eigene Identität, ohne dass es identitätspolitisch gemeint ist, die eben definiert sein will. Und bewerten wir diesen Umstand von vor 23 Jahren mit dem, was heute auf deutschen Straßen beispielsweise los ist, dann war sowohl vor 23 Jahren die Debatte relevant und richtig. Und dementsprechend finde ich auch den Begriff heute wieder zu setzen sehr, sehr richtig. Und ich fand es auch eben spannend, was Serap Güler dazu gesagt hat auf der Pressekonferenz, dass sie gesagt hat, es kann doch auch für ein Land, und nehmen wir mal die deutsche Geschichte insgesamt und nicht nur den Nationalsozialismus, sondern auch die Reichseinigung oder was. Ich meine, die deutsche Geschichte ist ziemlich vielfältig. Und dass es eben ein einigendes Band sein kann, auf das wir uns alle verständigen können, egal wie lange du hier lebst, wann du zugewandert bist oder nicht. Und unter dem Aspekt, das, was das auch in Abgrenzung zu Dingen bedeutet, die wir eben heute hier erleben, halte ich den Begriff und insbesondere auch diesen streitbaren Begriff für eine öffentliche Debatte für sehr, sehr sinnvoll. Ich frage mich, wann Habermas sich meldet beispielsweise.
Genau, Habermas ist ein gutes Stichwort, wenn ich da was zu sagen darf. Weil der Begriff Leitkultur 2000, 2001 ja geprägt wurde als Abkehr zum sogenannten Verfassungspatriotismus. Ja, wo man gesagt hat, okay, was ist eigentlich so unser Minimalkonsens in der Debatte um das Einwanderungsland Deutschland, was wir erwarten von Zuwanderern, dass sie mitbringen und mitteilen. So. Und da sehen wir jetzt einfach 20 Jahre später, dass dieses Konzept von Habermas auch mitgeprägt, des Verfassungspatriotismus einfach nicht funktioniert hat. Wir sehen einfach, dass sich Leute nicht irgendwie mit einem Gesetzestext identifizieren oder in eine Verfassung integrieren, sondern natürlich in Werte, Normen, Gebräuche des Landes, in das sie ausgewandert sind. Und wir sehen heute auf den Straßen, dass das eben das nicht funktioniert hat, dass das Grundgesetz, so gut es auch ist, keine Kritik an der Verfassung, einfach nicht diese Bindungskraft entwickelt hat. Und das ist was ich gelesen habe in dem Programm, eben dieser Geist, dass man sagt, okay, das Fundament ist wirklich das Grundgesetz, ja, Menschenrechte, Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc. Aber dass man das eben auch ergänzt, um ein Bekenntnis zu unserer besonderen Verantwortung gegenüber des Staates Israel. Und wir sehen jetzt heute, dass das wichtiger denn je ist. Insofern finde ich da den Begriff tatsächlich auch gar nicht so streitbar. Wobei ich natürlich auch sehe, dass gewisse Kreise dann auch natürlich das irgendwie versuchen zu verballhornen, indem sie sagen, Mensch, ich mag aber kein Bier trinken oder irgendwie Fußball interessiert mich nicht, ja, was völlig belanglos ist, weil darum geht es nicht. Es geht wirklich um grundsätzliche Regeln, wie wir in diesem Land als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und da finde ich den Begriff super passend und auch passend für die Zeit.
Absolut. Und Manuel, das eigentlich, was ihr beide gerade gesagt habt, zusammengenommen, im Kern geht es doch darum, dass dieser Begriff, mag er noch so alt sein, er lädt ja zur Debatte ein und das zur richtigen Zeit. Also es ist ja genau jetzt diese Zeit, wo man über diese Frage von kulturellen Identitäten diskutieren muss, die in unserem Land sind, weil es halt tatsächlich einen Konflikt gibt und der halt ausgebrochen ist. Der hat halt lange gewabert und man hat halt gesagt, das brauchen wir alles nicht, wir sind Multikulti und das wird schon alles gut gehen. Und deswegen, ich finde, der Begriff selbst, so wie er diskutiert wird, wird er meines Erachtens falsch diskutiert oder er wird zumindest in dem Kontext diskutiert. Merz hat jetzt seinen Wunsch durchgesetzt von vor 25 Jahren. Aber im Kern geht es ja tatsächlich um die Frage, ob wir heute ein Problem haben mit Multikulti. Und das wirft dieser Begriff jetzt auf, die Debatte. Und ich finde das gut. Das wird eine heftige Debatte sein, aber sie ist notwendig. Und deswegen ist es auch gut, dass er in dem Programm steht.
Ja. Vielleicht für mich noch wichtig, wir müssen das auch auf dem Hintergrund sehen, und das ist eines der Kapitel, die ich, oder Absätze, muss man sogar nur sagen, die ich am sprachlich absolut gelungensten finde, und zwar ist das direkt das Kapitel danach, das nämlich Deutschland und uns selbst als weltoffene Patrioten definiert. Ich glaube, das darf auf diesem Hintergrund passieren, dass wir uns als CDU jetzt auch mal trauen, wirklich genau zu definieren, was wir eigentlich unter dem Stolz auf Deutschland und der Heimatverbundenheit verstehen. Und ich hatte den Part schon getwittert auch, weil das ist so ein Moment, den wir uns vielleicht auch mal nicht nur zur Fußball-WM oder EM bewusst machen müssen. Also beispielsweise der Satz, für uns sind Schwarz-Rot-Gold die Farben des Hambacher Festes, der Paulskirche und der deutschen Einheit, die Farben unserer Demokratie und Republik. Und die Definition des Patriotismus, wie wir ihn verstehen, ist eben auch ein einladender. Also der Satz lautet: Wir stehen für einen weltoffenen Patriotismus, der selbstbewusst unsere reiche parlamentarische Geschichte und Freiheitstradition pflegt, aber im Wissen um unsere historische Schuld nicht das eigene Land über andere stellt. Mhm. Und ich glaube, unter dieser Definition kann man auch wirklich eben mit Blick auf die gesamte Historie einfach sagen, ja, und seit 1949 haben wir dieses Verständnis eben auch entwickelt. Und wenn wir dieses Verständnis als Einladung verstehen, auch für die Integration, sehe ich da wirklich zum ersten Mal eine wirklich gelungene Definition dessen, wie wir auch auf Deutschland blicken.
Ja, und weil du es gerade angesprochen hast, wie der Aufbau in dem Papier auch ist mit dem Kapitel, ich finde es auch schön, ich meine, das Papier heißt In Freiheit leben und trotzdem setzen wir als CDU in diesem Papier von Anfang an die Marke, wir kommen über den Begriff der Sicherheit zur Freiheit. Und da gibt es ja diverse nette Überschriften. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, war: Sicherheit muss man fühlen. Ich finde es eigentlich einen schönen Punkt. Warum? Weil am Ende des Tages, um dich frei fühlen oder um dich frei zu fühlen, musst du einfach das Gefühl haben, dass dir nichts passieren kann, dass du sicher bist. Und von der Sicherheit geht es halt eben dann direkt zum Thema wehrhafte Demokratie, was ich auch toll fand, dass man quasi zuerst über die Gefahr für die Demokratie gekommen ist und dort auch wirklich alle Gefahren oder zumindest diesen 360-Grad-Blick gegen den Extremismus adressiert hat. Und dann kommt man zu dem Kapitel der größten Herausforderung und auch der Herausforderung mit Blick auf die Sicherheit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das ist das ganze Thema Migration. Und da heißt ja die Überschrift, so wie unser Papier Anfang des Jahres, Humanität und Ordnung. Und das ist ja meines Erachtens auch sehr gut gewählt. Die Überraschung dann nach ist tatsächlich, dass es sich bei dem Konzept hier, was die CDU vorgelegt hat, eigentlich um eine sehr klare Drittstaatenlösung handelt. Also die Idee, die Migrationspolitik oder in erster Linie die Asylpolitik so zu strukturieren oder umzustrukturieren, ist, dass jeder, der zu uns kommt, in Zukunft ein Asylverfahren in einem sicheren Drittstaat durchlaufen muss. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird jeder, der zu uns kommt, dann zunächst in einen Drittstaat gebracht, wo er den Prozess durchläuft. Und am Ende steht ja die Idee, dass jeder, der in Deutschland ist, von dem kann man dann ausgehen oder kann sich sicher sein, dass der auch das Recht hat, da zu sein. Und das finde ich natürlich jetzt erstmal idealistisch gesprochen. Ja, wir reden von einem Grundsatzprogramm, das muss man am Ende auch umsetzen können. Aber das ist natürlich schon eine fundamentale Abkehr von dem System, wie wir es heute haben. Das wird auch sehr klar adressiert, dass wir da an der Stelle einfach in Europa gescheitert sind mit unseren bisherigen Verfahren. Und mir gefällt aber auch, dass gleichzeitig nicht Deutschland hier in Alleingang gehen will, sondern natürlich auch sagt, wir wollen das in einer Koalition der Willigen gemeinsam mit anderen europäischen Staaten umsetzen und letztendlich die Aufnahme über Kontingente lösen. Also die Idee ist hier nicht nur die, ich sag jetzt mal, Belastung oder die Entlastung von den Kommunen vom eigenen Land, was ja wirklich sehr, sehr viele Flüchtlinge aufnimmt, zu nehmen, sondern tatsächlich auch zu sagen, wir machen uns von diesem Druck frei über die Drittstaatenlösung und gleichzeitig legen wir aber gemeinsam mit anderen Ländern fest, wie viele Menschen, wir haben hier keine Zahl in dem Programm tatsächlich, da steht nichts drin, aber es muss ja eine Art Obergrenze dann geben, wie viele Menschen können und wollen wir aufnehmen. Und das mag euch jetzt alle vielleicht langweilen, weil ihr das so oft gehört habt, aber beim Konzept Humanität und Ordnung, das klang jetzt alles sehr nach Ordnung, geht es ja auch bei der Frage der Humanität immer darum, dass wir Schutzbedürftige aufnehmen, die aus unserer Sicht Vorrang haben. Alte, schwache, kranke, Frauen, Kinder etc. Und dass wir entscheiden als Staaten, als Deutschland, wer letztendlich in das Land kommt. Und ich finde, das muss man natürlich ausarbeiten, aber dieses Konzept so klar zu formulieren und zu sagen, das ist das, wo wir hinwollen, daran kann sich auch der politische Mitbewerber orientieren und reiben. Daran können sich auch andere Staaten letztendlich reiben. Das ist etwas, das finde ich wirklich sehr gelungen. Ja, angesichts der komplexen Diskussion, die wir haben, ist das ein ganz, ganz, ganz klarer Fahrplan. Er muss am Ende umgesetzt werden können. Und da muss ich sagen, da bin ich momentan noch nicht ganz so überzeugt. Das ist alles sehr idealistisch. Und ich kann mir vorstellen, wie der Pfad dahin aussieht. Aber das wird eine Weile dauern. Und das wird auch einiges an, ich sag mal, Verhandlungen mit zukünftigen Koalitionspartnern erfordern.
Ja, das ist ja dieser Modus Vivendi, dass man sagt, okay, wir haben als Deutschland ein gewisses Kontingent, was wir mit Betrachtung unserer Aufnahmekapazität haben, was wir aufnehmen, und die Verfahren machen wir in Drittstaaten. Mit Drittstaaten hast du genau recht, muss man natürlich verhandeln. Da ist das Programm an diesem Punkt idealistisch. Man muss genau sehen, wie man das ausgestaltet, nicht nur mit den Koalitionspartnern möglicherweise, sondern vor allen Dingen natürlich auch mit den Drittstaaten, ja?
Genau.
Ja. Außerhalb der Europäischen Union liegen, mit denen man das umsetzen muss, und das werden natürlich taffe Verhandlungen. Ich finde aber, da wir einfach sagen müssen, dass das Dublin-Verfahren in der Europäischen Union nun mal gescheitert ist, ja, finde ich, ist das eigentlich ein guter Kompromiss zwischen dem Individualrecht auf Asyl und natürlich unserem Verständnis, was Schutz von Bedürftigen angeht, die verfolgt werden politisch und aus anderen Gründen in ihren Herkunftsländern, aber gleichzeitig auch mit unserer Aufnahmekapazität. Und das ist ja, wir müssen es ja so sagen, jetzt heute in dieser Zeit ist das der große gesellschaftliche Sprengstoff, den wir haben, der unsere Gesellschaft polarisiert. Wir sehen das nicht zuletzt an den Umfrageergebnissen. Und da finde ich den Vorschlag der CDU tatsächlich sehr praktikabel.
Also, bevor da jetzt etwas durcheinander geht, ich sortiere gerade nochmal das Modell so, dass es vielleicht jeder auch wirklich versteht, weil Drittstaatenkonzept und Kontingente etc. Wenn man es ganz runterbricht, sagen wir, jeder, der Asyl in Europa oder eben auch bei uns beantragt, wird in ein sicheres Drittland gebracht. Genau. Er durchläuft dort das Asylverfahren, und bei einem positiven Ausgang dieses Asylverfahrens wird auch in diesem Drittland der Schutz gewährt. Das heißt nicht, dass in dem Moment, wo das Asylverfahren positiv ist, er automatisch nach Deutschland kommt.
Ja, ist gut, dass du es nochmal sagst, genau.
Sondern dann aus denen, die positiv entschieden Schutz bekommen, soll es ein Kontingent geben, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die in Europa auf alle Länder, die sich daran beteiligen, eben verteilt werden, sodass wir wirklich, wie du das eben gesagt hast, auch entscheiden können, wer sind diejenigen, die wirklich am meisten Schutz brauchen. Und dass es eben nicht dieser Darwin-Effekt ist, derjenige, der am stärksten ist und sich durchschlägt, gewinnt am Ende quasi.
Ja.
Wenn man das dann wirklich mal jetzt einfach nur zu Ende denkt, ist das übrigens nichts anderes als im großen Maßstab das, was wir mit dem Türkei-Deal gemacht haben.
Richtig, genau.
Es bedeutet nämlich am Ende, wir lagern das gesamte Asyl- und Schutzsystem mit Sicherheit mit sehr viel Geld in andere Länder aus. Aber das, was für mich so zentral an diesem Modell ist, ist, wir umgehen damit nämlich das Problem, dass jeder, der einmal den Fuß in Deutschland auf dem Boden hat, eigentlich auch nicht mehr abgeschoben wird. Unsere Abschiebequoten sind sowas von gering und unsere gesamte rechtsstaatlichen Verfahren etc., das ist ja eben das Problem. Und ich glaube, wir werden, also das ist ja nicht nur der sichere Außengrenzenschutz, den wir auch fordern, sondern gleichzeitig verhindern wir damit, dass das Asylsystem wirklich so missbraucht wird. Man muss es ja im Endeffekt so sagen, dass einfach schon aufgrund der Verfahrenslängen jeder, der Deutschland einmal betritt, auch wirklich hier bleibt. Und was das bedeutet, erleben wir ja unter anderem gerade im Bürgergeldsystem, was das für immense Kosten für uns sind. Und da ist ja der gesellschaftliche Sprengstoff drin, wie wir ja auch gerade bei der Haushaltsdebatte sehen.
Ja, und wir nehmen uns am Ende auch ein, Vorsicht, böses Wort, einen sogenannten Pull-Faktor, weil die Attraktivität am Ende nach Deutschland zu wollen wesentlich geringer ist, weil viele eben merken, okay, wir werden jetzt in einen sicheren Drittstaat verbracht und müssen da auf unser Verfahren warten oder beziehungsweise unser Verfahren abwarten. Und dann im Rahmen eines Kontingents können wir bei positivem Bescheid nach Deutschland. Also da wird auch ein gewisser Pull-Faktor genommen, den wir aktuell aufgrund von diversen Gründen, sei es soziale Sicherung und so weiter, haben. Ja,
ja, und das ist tatsächlich, wie Daniel sagt, ne? die Neuerung an dieser an diesem Papier oder an diesem Konzept ist natürlich, dass man jetzt diese Kontingentlösung fordert, beziehungsweise dass man jetzt sagt, wir wollen das. Ja, bisher wurde ja immer der Eindruck vermittelt, das sei eine Diskussion, die die CDU im Raum führt. Tatsächlich ist es so, dass zahlreiche Migrationsforscher das ja schon seit Ewigkeiten auch diskutieren. Ich habe sogar das Gefühl, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, dass irgendwie 95% unseres Papiers tatsächlich von Gerald Knaus hätte kommen können in dem Zusammenhang. Und auch das Beispiel mit der Türkei bringt er ja immer. Also wenn jemand schon mal so einen Deal hingestellt hat, dann war es ja Angela Merkel. Und genau das ist ja etwas, was man replizieren kann, weil es hat ja damals für eine massive Entlastung gesorgt. Und deswegen ist dieser Weg der CDU ja nicht nur irgendwie, wir glauben, in der Theorie funktioniert es, sondern wir haben gesehen, dass es funktioniert in der Vergangenheit. Und deswegen ist es auch richtig, dass man eben mit Drittstaaten verhandelt, dass man sichere Drittstaaten erklärt, dass man die Verfahren dann meinetwegen, das steht glaube ich nicht drin, irgendwie über UNHCR laufen lässt oder anders organisiert, aber es steht eine Verpflichtung der Drittstaaten zum Verfahren, glaube ich, auf Basis Genfer Flüchtlingskonvention und Europäische Konvention etc. Es steht alles dabei. Also man sieht auch, die CDU will hier sehr klar schon mal der Diskussion vorgreifen und sagen, nein, genau diese Regeln stellen wir dann letztendlich oder diese Ansprüche an die Drittstaaten. Und auch, ich glaube, dieser Satz, ja, zum Bekenntnis zum 16a, beziehungsweise nochmal das direkt zu adressieren, hat, glaube ich, auch einen Grund mit Augenzwinkern, um da einfach die Debatte so ein bisschen vorwegzugreifen, zu sagen, das führen wir gar nicht mit euch, die Debatte, weil das für uns eine Selbstverständlichkeit ist.
Naja, weil es ja auch da in dem Kapitel Ordnung und Humanität wirklich auch mal Ordnung ausdefiniert ja. ist. Weil natürlich ist ja für uns als CDU ganz klar, Asylrecht ist Menschenrecht. Und dagegen haben wir ja nichts. Das ist ja nichts, was wir beschränken wollen. Wenn Flüchtlinge in einem sicheren Drittstaat sind, dann ist dem ja auch Sorge getragen. Nur wir müssen hier ordnen, indem wir trennen zwischen Einwanderung, die wir ja auch wollen, Fachkräfteeinwanderung. Ja, aufgrund des demografischen Wandels benötigen wir das, aber andererseits eben auch Schutz vor Missbrauch und eben diese Vermischung nicht haben, dass Menschen hier auf dem, ich sag mal salopp, auf dem Ticket des Asylrechts Wirtschaftsmigranten sind. Weil das kann es nicht sein. Wir wollen als Deutschland natürlich, wie das alle großen Nationen machen, die Einwanderungsländer sind, ja, Kanada, Australien, USA meinetwegen, wir wollen natürlich, dass Leute hier auch einwandern können und dürfen und die begrüßen wir auch, aber die eben auch gewisse Vorqualifikationen, sei es Sprache, Ausbildung etc. mitbringen und auch den Willen, sich hier zu integrieren und eben nicht mehr diese ungesteuerte Zuwanderung über das Asylrecht haben. Ja. Also insofern, das ist für mich ein guter Formelkompromiss, den das Programm an dieser Stelle trifft und das ist wirklich diskussionswürdig.
Ja, ich glaube, so können wir das auch erstmal stehen lassen, das Kapitel. Wir haben ja noch ein paar Themen, Daniel, deswegen würde ich mal einen Haken dran machen und sagen, wir gehen zum nächsten.
Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir auch ein großes Kapitel zur Frage der zukünftigen Bildung und Wissenschaftspolitik. Und da wir einen Lehrer ja bei uns haben, ist er auch dafür der natürliche Ansprechpartner. Lieber Marcel.
Ja, also wir haben es ja gerade eben schon mal angesprochen. In dem Programm finden sich ja einige Punkte, die wir 2007 in ähnlicher Weise gefunden haben. Und auch gewisse Änderungen. Also was ich so festgestellt habe, man hat versucht, die aktuellen Probleme aufzugreifen und zu adressieren und dafür auch Lösungen zu finden. Ich habe es so gemacht, ich habe mir zuerst das alte Programm von 2007 durchgelesen und bin dann durch das neue gegangen. Und so beim ersten Lesen denkt man sich, boah, das klingt ja auf den ersten Blick alles relativ ähnlich. Ja, also zum Beispiel bestmögliche Bildung unabhängig von der Herkunft, das mehrgliedrige Schulsystem soll natürlich beibehalten werden, da, und das finde ich auch sinnvoll, wir Ungleiches ungleich behandeln wollen und den Menschen da abholen wollen, wo er ist, und den Menschen nehmen, wie er ist und nicht, wie er sein soll. Und meines Erachtens auch aufgrund von den personellen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, in einem mehrgliedrigen Schulsystem, die individuelle Förderung besser funktioniert, dann ja, sollen die Länder stärker zusammenarbeiten, um die 16 verschiedenen Bildungssysteme vergleichbarer zu gestalten. Die Kindertagesstätten stehen auch wieder drin, die noch ausgebaut werden sollen. Also da sieht man immer noch einen gewissen Handlungsbedarf. Aber erkennt auch, dass es sich hier um Bildungsinstitutionen handelt, da frühkindliche Bildung und Bildung eben damit auch ganz am Anfang schon anfängt. Ich habe es aber gesagt, natürlich gab es auch einige Neuerungen und ich möchte mal ein paar rauspicken und ein bisschen genauer beleuchten. Also ein Punkt, der in ähnlicher Weise bereits 2007 zu finden war, zielt auf die Bildungssprache Deutsch. Also 2007 stand auch schon im Programm, dass es verpflichtende Sprachtests geben soll, um eben einen Förderbedarf festzustellen. Was jetzt neu ist, dass Kinder eben mit Förderbedarf zur Teilnahme an einem Förderprogramm verpflichtet werden sollen. Also man geht jetzt quasi einen Schritt weiter und sagt, okay, ja, jemand oder ein Kind, das die deutsche Sprache nicht angemessen beherrscht, kann so intelligent sein, wie es will, kann so naturwissenschaftlich begabt sein, mathematisch begabt sein, wie es will. Wenn am Ende die Deutschkenntnisse nicht vorhanden sind, wird es sich eben an der Schule schwer tun. Und man möchte hier eben gezielt die Sprache fördern. Das ist ein Punkt, den ich sehr gut finde, weil wir haben nach 2015 auch gesehen, da wurden also jetzt bei uns zum Beispiel in Bayern sogenannte hießen die Sprachlernklassen, nee, sie hießen irgendwie anders, Einführungsklassen, glaube ich, wurden eingeführt, wo quasi die Flüchtlingskinder gezielt gefördert wurden. Die haben viele Stunden, ich glaube 10, 12 Stunden zusätzlich pro Woche Sprachunterricht bekommen und konnten dann relativ schnell auch in die Regelklassen kommen nach einem Jahr oder so, weil es ist ja bei den Kindern grundsätzlich so, die lernen eine Sprache wesentlich schneller als wir in unserem fortgeschrittenen Alter. Und das war auch ein großer Erfolg. Leider gibt es die in der Form aktuell nicht mehr und ich finde, da müssen wir wieder ansetzen, das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, Daniel, du warst ja schon mal darauf angesprochen, dass das quasi Maßnahmen aus dem Kaiserreich wären, dass wir den Schülern oder die Schüler verpflichten wollen, dass sie Deutsch lernen sollen. Ja, das ist natürlich Unsinn. Also jeder Bildungsexperte wird einem sagen, ohne das Beherrschen der deutschen Sprache fällt die Bildung am Ende schwer.
Ja, also das vielleicht dazu, das Ganze geht ja auf den ursprünglichen Vorschlag von Carsten Lindemann zurück, 2019.
Genau, bereits, ja.
Zu sagen, wir haben ein Problem, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer gar nicht mehr unterrichten können, weil durch die Durchmischung der Schulklassen einfach die Aufnahmebereitschaft durch mangelnde Deutschkenntnisse nicht gegeben ist. Und damals war das noch 2019, war das ja ein Riesenaufschrei, weil Carsten Lindemann gesagt hat, alle die nicht Deutsch können, und zwar sowohl Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch alle, die hier leben, da soll es einen verbindlichen Deutschtest vor der Grundschule geben, dann eben erst die Einschulung sein, wenn ausreichend Deutschkenntnisse da sind. Und was daran beispielsweise irgendwie einen Aufschrei damals auslösen konnte, ist für mich auch heute noch komplett unerklärlich, weil du kennst es aus deiner eigenen Erfahrung. Du hast teilweise einfach Schülerinnen und Schüler, die verstehen einen Lehrer einfach nicht. Punkt.
Ja, ja. Und ich meine, da sind wir schon mal grundsätzlich ein Stück weiter, weil heutzutage werden ja die meisten sagen, ja, natürlich, wenn man in der Schule ist, muss man Deutsch sprechen können. Das ist was, das war Anfang der 2000er nicht selbstverständlich. Gerade in dieser Multikulti-Diskussion gab es auch Stimmen, die gesagt haben, ja, nee, lass das mal, das führt zur Assimilation und so weiter, die sollen ihre Kultur zu Hause behalten, sollen ihre Sprachen weitersprechen und so, ja. Die Diskussion gab es auch. Weil dass man zweisprachig aufwächst, ist ja heutzutage vollkommen normal, ja, aber da sind wir schon mal insgesamt einen Schritt weiter und ich finde, das ist ein Punkt, wo wir auch weiter ansetzen müssen und der letztlich auch entscheidend für den Bildungserfolg ist. Genau, ein weiterer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, betrifft die duale Ausbildung, also die Berufsausbildung. 2007 hatte das Kapitel zur akademischen Bildung die Überschrift Qualität und Leistung und das Kapitel zur Berufsausbildung, das danach kam, war überschrieben mit praktisches Wissen. Ja? Also hier konnte man auch schon sehen, okay, der akademischen Bildung wurde in gewisser Weise ein höherer Stellenwert eingeräumt, allein in der Wortwahl, die man da verwendet hat. Im neuen Programmentwurf steht direkt am Anfang zur dualen Berufsausbildung der folgende Satz. Wir wollen, dass Ausbildungsberufe die gleiche Wertschätzung wie akademische Berufe erhalten. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Schritt, denn die letzten Jahrzehnte waren bildungspolitisch dahin ausgerichtet, dass man vor allem die akademische Bildung fördern wollte. Weil irgendwann mal hat man festgestellt, im OECD-Schnitt haben wir zu wenig Akademiker und wir müssen die Akademikerrate irgendwie heben. Was man natürlich dabei vergessen hat, war, dass wir ein duales Ausbildungssystem haben und wie kein anderes OECD-Land, in dem die Auszubildenden nicht nur an eine Schule gehen und da einen Beruf lernen, wie zum Beispiel in England geht ein Bäcker ans College und lernt am College seinen Beruf und sieht dann nach 3 Jahren das erste Mal eine Backstube. Ja, das ist bei uns anders. Und die bildungspolitische Diskussion ist aber dahingehend gelaufen in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, wir brauchen mehr Akademiker. Viele Länder haben ihre Abiturquote weit über 50% gesteigert und so. Die Ausbildungsberufe waren so ein bisschen verpönt. Ja, du willst doch nicht eine Ausbildung machen, du musst doch studieren und so weiter. Ja. Und jetzt stellt man eben fest, in gewissen Bereichen fehlen uns eben die Fachkräfte und das nicht zu knapp. Und auch in Ausbildungsberufen kann man am Ende ein glückliches Leben haben und kann ganz gut Geld mit verdienen. Ja. Das ist ein Punkt, der, ich sag mal, ja, jetzt in der CDU weniger ein Problem war. Also das war eher gerade bei SPD und Grünen war das ja eher so ein Ding, dass man guckt, okay, ja, Bildungsgerechtigkeit schaffen wir dadurch, indem am Ende jeder Abitur hat. Ja, das ist am Ende ein Menschenbild, das auch nicht so vorteilhaft ist. Und hier finde ich, dass man die Berufsausbildung und die akademische Bildung von der Wertigkeit her gleich sieht, finde ich, ist ein Fortschritt. Soll auch meines Erachtens, und wird meines Erachtens, auch wenn das in der öffentlichen breiten Diskussion auch so ankommt, Menschen ermutigen, auch gezielter in Ausbildungsberufe zu gehen und Ausbildungsberufe mehr wertzuschätzen. Okay, dann noch ein paar Punkte,
Ich hab an der Stelle eine Nachfrage,
ja.
Weil ich bin etwas über diesen Satz gestolpert, nämlich genau was die duale Ausbildung angeht und vor allen Dingen den Satz, der Meister muss eine deutsche Qualitätsmarke bleiben. Danach kommt nämlich ein Satz, der unter anderem sagt, also der Meister muss eine deutsche Qualitätsmarke bleiben, er muss in der staatlichen Finanzierung und der europaweiten Anerkennung gleichwertig zur akademischen Ausbildung sein. Das heißt, wollen wir das, was Bayern jetzt macht, dass die Meisterschulen kostenlos sind?
So habe ich es gelesen.
Das war nämlich meine Frage, weil dadurch, dass wir keine Studiengebühren haben.
Ja.
Oder, ich meine, auf der anderen Seite hält der Satz auch die Möglichkeit offen, dass Studiengebühren eingeführt werden und dafür dann auch die Meisterausbildung nach wie vor finanziert sein muss. Aber ich hätte es jetzt auch erstmal so gelesen, dass wir wollen, dass die Meisterausbildung kostenlos wird.
Genau, das lässt den Interpretationsspielraum, dass es in beide Richtungen gehen könnte. Aber ich würde es eher so lesen, dass man den Meister am Ende kostenlos machen will.
Okay, also, das war nämlich meine, so hätte ich
ja,
es
ich
auch
glaube, mit den
verstanden, aber.
Studiengebühren hat man sich schon öfters mal die Finger verbrannt und ich glaube, das will man nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob. Ich habe jetzt noch keine Stimmen gehört, die wieder in Richtung Studiengebühren tendieren. Ich weiß nicht, aber. Also ich hätte es eher in die bayerische Richtung gelesen. Genau. Dann noch zwei, drei Punkte. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass das Programm ist jetzt quasi in der Gegenwart angekommen. Genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Digitalisierung drin, die wir 2007 noch nicht drin hatten. Ja, das ist allerdings, muss ich sagen, es ist relativ schwammig gehalten. Ja, da steht, die Digitalisierung soll ein bisschen mehr Raum einnehmen und das klingt alles schön und gut, Gamification und so weiter. Ja, das kann man das Arbeitsblatt künftig dann in einem Videospiel bearbeiten oder was weiß ich was. Ich finde, da hätte man dann, oder da könnte man sich künftig ein bisschen mehr Gedanken machen, in welche Richtung man da gehen will, also wie man Digitalisierung denn nutzen will, um vielleicht auch mal an den Fächerkanon ranzugehen, um vielleicht auch gezielt künstliche Intelligenz zu nutzen, weil aktuell sind wir ja so weit und sagen, okay, Gott, oh Gott, da gibt es die böse KI, die schreibt am Ende vielleicht eine Seminararbeit oder eine Facharbeit, aber dass man hingeht und sagt, okay, wie kann man das denn sinnvoll nutzen, wie kann man damit sinnvoll arbeiten, wie kann man sich damit die Arbeit erleichtern? Das wäre vielleicht so die Herangehensweise, die ich gern sehen würde, aber dazu, ja, findet man relativ wenig aktuell, mag noch kommen, ja. Und was man auch aufgegriffen hat, ist, ich lese gerade die Überschrift vor, unser Ziel ist es, dass jeder Jugendliche einen Schulabschluss macht, ja. Also das war 2007 auch noch nicht drin und wir haben ja aktuell, die Zahl, euch, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, wie viele Schüler ohne Abschluss abgehen, das sind um die 15%, 17%, ich weiß es nicht.
Ja, ein Fünftel oder so habe ich im Ohr,
Ein
ja.
oder um die 20, ja, das ist relativ viel. Das hat man auf jeden Fall erkannt und möchte es angehen, was natürlich auch sinnvoll ist in der Zeit des eklatanten Fachkräftemangels. Da braucht man am Ende jede helfende Hand und jeden Menschen im Arbeitsmarkt. Nur, ja, wie genau das stattfinden soll, ist auch nicht so klar. Aber es werden zumindest die aktuellen Probleme erkannt, sind im Programm drin und es zeigt, dass die CDU Probleme der aktuellen Zeit adressiert und angehen will. Und das finde ich doch, ist ein Fortschritt.
Ja, das finde ich auch, weil wenn wir uns zurückerinnern, 2007 war ja geprägt noch ausgehend Massenarbeitslosigkeit. Und du hattest es ja auch gesagt, Marcel, bei den Sozialdemokraten, vor allen Dingen bei den Grünen, auch ein bisschen, ist ja so ein bisschen die Denke eben, ja, Aufstiegsversprechen, wir müssen wirklich alle Leute eines Jahrgangs zum Abitur verhelfen. Das ist ja heute, hat sich ja komplett gedreht. Wir sehen ja am Ausbildungs- und Studienbereich, dass auch die Löhne, die gezahlt werden in Lehrberufen beziehungsweise in der dualen Ausbildung, ja auch massiv anziehen, weil eben die Arbeitgeber händeringend suchen, nicht nach Akademikern, sondern eben nach Fachkräften. Und da finde ich das, was du gerade gesagt hast, finde ich es auch sehr, sehr gut, dass das CDU-Programm das adressiert, dass man eben ein bisschen weggeht von diesen OECD-Studien, ja, wo wir sehen, dass zum Beispiel in den USA Nurses, Krankenschwestern einen Studienabschluss machen,
Ganz
ja,
genau.
was bei uns ein klassischer Ausbildungsberuf ist.
Im europäischen Ausland auch zum Teil, ja? Ja.
Genau, und das hat natürlich die Quote getrieben. Und da haben wir in Deutschland gesagt, jahrzehntelang um Gottes Willen, wir sind so weit hinten dran, wir sind so unterdurchschnittlich, wir haben so eine geringe Studienquote. Aber nein, wir sehen, wir müssen uns jetzt auf unsere Stärken berufen. Und das ist die duale Ausbildung, das sind starke Handwerksbetriebe, die ausbilden, das ist der Meisterbrief. Und insofern finde ich, dass da auch einen ganz guten Weg, den das CDU-Programm geht.
Und das muss man ja auch mal einem Jugendlichen vor Augen halten. Ich meine, also wenn man jetzt das Abitur macht und dann mit, sag ich mal, keine Ahnung, 19 die Schule verlässt, man studiert dann, ja gut, manche schneller, manche länger, aber man ist mit Ende 20 dann am Ende im Beruf, ja, bis man erstmal anfängt, Geld zu verdienen. In der Berufsausbildung ist es ja anders. Also man verdient ja schon während der Ausbildung. Danach kann man ein paar Jahre arbeiten, kann mal, also mein Nachbar hat so gemacht, er hat Landschaftsgärtner gelernt, hat sich dann selbstständig gemacht und oder hat sein Meister zuerst gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht und bildet jetzt mit Ende 20 drei, vier Leute aus und hat, ich glaube, 10, 15 Angestellte, ja. Das geht alles. Das ist am Ende, wie man auch sehen kann, kein mit oder überhaupt kein schlechter Beruf als irgendein akademischer Beruf. Ja? Und diese Erzählung braucht man wieder und diesen Blick auf die Berufsausbildung und nicht, oh Gott, du musst unbedingt Abitur machen, weil Handwerker willst du doch mal nicht werden. Ne?
Okay, ich gehe jetzt an der Stelle mal rein und versuche die holprige Überleitung von einem Landschaftsgärtner zu unseren Landwirten zu schaffen, damit wir zumindest auch noch kurz über unser zweites Thema sprechen. Wir haben aber jetzt auch bewusst da nur noch wenig Zeit für, weil wir ja heute schon wieder festgestellt haben, dass zu allem, was das Haushaltsdesaster der Ampel angeht, jetzt auch die angebliche Einigung schon wieder komplett in Frage steht. Zum Grundsatzprogramm so viel noch. Wir werden noch bis Mai, bis zum Parteitag, sehr oft sehr viel Gelegenheit haben, über einzelne Teile und das Gesamtkunstwerk zu sprechen. Für jetzt machen wir an der Stelle einmal Schluss. Wir hoffen, dass ein kurzer Überblick schon mal über einzelne Themenhighlights gegeben wurde. Aber wie gesagt, das wird noch häufiger kommen. Und jetzt blicken wir einmal kurz noch auf das Haushaltsdesaster der Ampel, wo wir jetzt im Endeffekt eigentlich nur erlebt haben, dass Sparen gar nicht so die Kunst der Ampel ist, sondern lieber die Steuern und Abgaben erhöht werden, auch wenn uns die FDP seit jetzt einer Woche versucht, irgendwas anderes zu erzählen, wie heute noch Christian Lindner im Bericht aus Berlin. Wir wissen jetzt, dass eigentlich 1 Milliarde eingenommen werden sollte durch den Wegfall des Agrardiesels, dass aber jetzt sogar der eigene Bundeslandwirtschaftsminister morgen gegen seine eigene Regierung demonstrieren will, damit das nicht passiert. Ich gebe es mal direkt auf die Bühne. Was denkt ihr eigentlich, ist da wirklich schon fix abgesprochen? Was wird über das Jahresende überhaupt noch bestehen bleiben von der angeblichen Einigung und Konsolidierung des Haushalts?
Na, wahrscheinlich gar nichts, oder?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, das wird jetzt noch eine sehr heiße Woche für die Ampel, aus drei Gründen. Der erste ist, dass anscheinend diese Entscheidungsfindung zwischen den drei Herren im Bundeskanzleramt gar nicht so wirklich abgestimmt war mit den jeweiligen Parteien. Und wir jetzt eben sehen, dass einerseits Lindner so ein bisschen zurückrudert und jetzt auch Cem Özdemir, wie du ja angesprochen hast, der sich ja überraschenderweise morgen auch zeigen möchte bei den Protesten der Landwirte. Der zweite Punkt, dass ich auch finde, dass das kommunikativ relativ schlecht gemacht wurde von der Ampel, weil manche Entscheidungen jetzt wirklich sehr, sehr schnell getroffen werden, sehr, sehr kurzfristig. Wir sehen das bei der Prämie für Elektroautos zum Beispiel, die ja heute 0 Uhr auslaufen wird, was zu Unmut führen wird in der Bevölkerung. Und der dritte Punkt ist, was ich finde bei diesen Vorschlägen, und was ich nicht verstehe, auch wenn das nur einen kleinen Beitrag geleistet hätte, aber ich habe unter diesen ganzen Vorschlägen habe ich keinen einzigen Punkt gefunden, wo die Regierung an sich selber spart. Ja, das könnte zum Beispiel, das ist ja so ein plakatives Beispiel, der Ausbau des Bundeskanzleramtes sein. Das hätte auch sein können bei Behörden, dass man da vielleicht eine Strukturreform macht, dass man versucht, irgendwo Zuständigkeiten zusammenzulegen. Was ich sagen will, mir fehlt irgendwo so der Punkt, wo man als Bürger wahrnimmt, okay, ich sag mal, die da oben sparen auch an sich selbst. Die erhöhen mir nicht nur die Abgaben, / Steuern. Ich glaube, das hätte auch so ein bisschen Konfliktpotenzial rausgenommen. Aber das hat die Ampel nicht getan. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich sehe, das wird jetzt noch eine sehr überraschend heiße Woche für die Ampel bis Weihnachten. Vor allen Dingen, da sie sich mit den Bauern anlegen. Und wir sehen ja auch, die Bauern sind immer sehr gut organisiert, sehr mobil. Das werden morgen keine schönen Bilder für die Ampel.
Die Frage, die sich mir eben stellt, ist, Alles das, was man gelesen hat, und es gab ja jetzt zum Glück auch durch alle großen Medien die Rekonstruktionen dieser letzten 4 Wochen, wie wirklich welche Entscheidungen letztlich entstanden sind. Aber es gibt ja bis heute kein Papier der Koalition, was gemeinsam ist. Wir wissen im Endeffekt ja immer noch nicht, was konkret die Maßnahmen sein werden. Wie beispielsweise die Sache, dass gesagt wird, ja, wir werden dafür sorgen, dass mehr Ukrainer im Arbeitsmarkt ankommen. Und das kriegt von uns ein Preisschild von 1,5 Milliarden und die packen wir mit in die Konsolidierung. Kein Mensch weiß, wie das funktionieren soll oder ob das funktionieren wird. Und da tauchen mehrfach diese ganzen Luftbuchungen auf, ohne dass jemand wirklich weiß, was da am Ende passieren soll. Genauso die Uneinigkeit bei der Frage, ob jetzt die Haushaltsnotlage nächstes Jahr ausgerufen wird für die Ahrtalhilfen oder auch nicht, wo man sich ja die Frage stellt, ob das für 2,4 oder 2,7 Milliarden überhaupt notwendig sein kann und darf. Also für mich stellt sich einfach die Frage, ist da noch irgendwas zu erwarten, dass die das mit dem Haushalt überhaupt noch hinkriegen oder nicht? Weil es wirkt einfach nicht so, dass da dieser Kompromiss möglich ist. Im gesamten Sozialetat kürzen wir im Endeffekt gar nichts. Nichts. Oder habt ihr da irgendwas gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, aber nur ein, Marcel, du kannst gleich, nur ein Gedanke dazu, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, diese 2,7 Milliarden möglicherweise über eine Haushaltsnotlage abzusichern. Das zeigt mir ja, wie hart die Verhandlungen waren, wie wenig Kompromissbereitschaft da bei allen drei Beteiligten war. Weil für ich sag mal in Anführungsstrichen, für läppische 2,7 Milliarden jetzt eine Haushaltsnotlage zu erklären, diese 2,7 Milliarden nicht irgendwie einzusparen in irgendeinem Bereich, in einem Haushalt, der ich glaube über 350 Milliarden hat auf Seiten des Bundes, mit Ländern und Kommunen zusammen eine Billion. Da ist doch irgend, also das ist für mich ein Indiz, dass da irgendwo irgendwie keine Kompromissbereitschaft mehr da ist. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, dass dieser Kompromiss nicht mehr halten wird. Der wird aufgeschnürt werden und das wird jetzt noch wirklich eine schwierige Phase für die Ampel bis Weihnachten und wahrscheinlich auch darüber hinaus.
Ja, ganz genau. Und es wirkt auch natürlich komplett von vorne bis hinten konzeptlos. Also ich meine, da wird jetzt ein Klimaschutzinstrument genommen, um damit den Haushalt stopfen zu wollen. Das ist ja eigentlich dieses Klima, also dieser CO2-Preis sollte ja eigentlich durch das Klimageld wieder zurückgegeben werden. Ich frage mich jetzt ja, wie soll es denn aussehen, wenn sie das irgendwann technisch umsetzen können? Da muss man auch irgendwie gucken, wie man dann die Mittel wieder kompensiert kriegt. Aber auf der einen Seite, der Sprit wird dann teurer, jetzt wird aber die E-Mobilität auch verteuert. Na, das heißt, es gibt gar nicht mehr den Anreiz, überhaupt dann zu sagen, okay, ja, dann steige ich jetzt um. Ja? Also, weil ich meine, der Strom wird am Ende teurer, die Förderung für die E-Autos fällt jetzt weg. Wenn man jetzt gerade damit gerechnet hat oder gerade geplant hat, ein E-Auto zu kaufen, fehlen einem, ich weiß nicht, wie viel sind es? 4.500, die wegfallen. Fossiles Heizen wird am Ende teurer. Heizen mit Strom aber auch. Ja. Den Agrardiesel hat man verteuert. Ja, ich meine, was sollen denn die Bauern anderes machen? Die können ihren Traktor nicht aufladen mit Strom
E-Traktor.
oder E-Traktor, ja. Das ist Unsinn. Und ich meine, natürlich wird das dann am Ende weitergegeben an die Kunden, ja. Und dann treibt man da wieder die Lebensmittelpreise hoch, in der Zeit 2 Jahre nach einer immensen Inflation, wie wir es in der Nachkriegsgeschichte nicht gehabt haben. Ich weiß es nicht. Also, Freunde macht man sich
Man
damit
weiß es
wenig.
nicht. Man weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen, weil das jetzt auch extrem kurzfristig alles entschieden wurde. Ich habe das ja gesagt, bis 0 Uhr gilt jetzt noch irgendwie, kann man noch Anträge stellen für die Prämie. Leute haben sich darauf verlassen, dass das funktioniert. Die Bauern können nicht so schnell umsatteln. Ja, das sind ja auch Investitionskosten, wenn ich so einen E-Traktor mir anschaffe, aber dann sind die laufenden Kosten auch so gering. Also das ist alles nicht stimmig, was da beschlossen wurde.
Ja. Ganz genau.
Ich glaube, du hast, es ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ich glaube, sie saßen zusammen und sie wollten einfach vor Weihnachten irgendwas nochmal auf den Tisch legen. Und ich glaube auch nicht, dass das finale Verhandlungsergebnisse waren, also irgendeine Art Beschluss. Ich glaube, es ist wirklich bewusst nicht verschriftlicht worden, weil man einfach suggerieren wollte, wir haben das vor Weihnachten hingekriegt. Und man wollte nicht in die Weihnachtsferien gehen mit dem Chaos, was man verursacht hat. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in 2, 3 Wochen eigentlich das Gefühl haben, wir stehen wieder an der gleichen Stelle, wie wir vor einer Woche standen. Vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstanden habe, beginnt ja nächste Woche die FDP-Umfrage. Wie lange die dauert, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber die wollen vor ihrem Dreikönigstreffen fertig sein damit.
Ja, bis zum 6. Noch, ja. Ja. Also ich glaube, das wird jetzt nochmal richtig bitter. Ich glaube wirklich, dass es ein reiner Stopp war. Also wir machen jetzt mal hier einen Cut und gehen alle in die Ferien und gucken, was da irgendwie, vielleicht kommt uns ja irgendwie ein Geistesblitz. Weil all das, was ihr gerade beschrieben habt, das kannst du mir nicht erzählen, dass das in 200 Stunden Verhandlungen nicht einmal diskutiert oder bedacht wurde. Also sonst frage ich mich, was die in der Zeit gemacht haben. Natürlich wussten die, dass das chaotisch ist und natürlich kennen die Widersprüche. Aber sie brauchten jetzt einfach irgendein Signal. Und ich glaube, das ist die Wahrheit, dass du wirklich, also du hast das gerade mit einer Koalition zu tun, wo ich ja vor kurzem gesagt habe, und ich glaube, Daniel, du bist ja auch soweit, eigentlich geht es gar nicht mehr anders, als Neuwahlen auszurufen. Es kann gar nicht mehr heilen, wenn es überhaupt heilbar jemals war, aber es kann gar nicht mehr zusammenpassen. Das ist einfach nicht mehr richtig. Aber der einzige Grund, warum es noch keine Neuwahlen gibt, ist wahrscheinlich dieser klägliche Versuch des Machterhalts. Und ich glaube, das ist wirklich das Letzte, was es noch gibt. Ansonsten kann ich es wirklich auch nicht mehr verstehen, was man da versucht, uns noch zusammenzubasteln und zu verkaufen.
Gegebenenfalls laufen auch nur schon die Abstimmungen, dass man das Ganze so timen kann, dass es wirklich grundgesetzgemäß mit den 60 Tagen nach Auflösung des Bundestages auf den 9.6. zusammen mit der Europawahl fallen kann. Gegebenenfalls auch sein. Baha, ich greife aber jetzt eben deinen Gedanken auf, weil wir haben jetzt auch keinen B-Schluss, machen aber heute Schluss. Also zumindest für heute.
Ich dachte, du sagst, wir machen einen Abschluss. Sorry.
Genau, ja. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow da und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittepunkt-Debattenagentur auf X unter @mittepunkt zu finden. Und wir sind zwar keine Verkehrswende-Expertin mit Bestsellerbüchern, aber falls ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, könnt ihr uns und unsere Arbeit auch finanziell unterstützen. Den Link findet ihr auf unserer Homepage unter www.mitte-punkt.de und ab nächstem Jahr erwarten euch dort auch mehr und regelmäßige Inhalte. Wir wünschen euch eine schöne restliche Adventszeit, ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2024, wo wir uns dann auch regelmäßig sonntagsabends wiederhören. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Bevor ich zur Verabschiedung noch einmal, wie gewohnt, das Wort ans Podium gebe, Dankeschön, schönen Abend, bis nächstes Jahr.
Danke euch, frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Macht's gut, schönes Weihnachtsfest.
Schließe ich mich an, frohe Weihnachten und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr.